Hier ist eine Halbzeit mit. Sie hören jetzt live aus Seefeld Heiko Ostendorp. Osti, was haben wir auf der Karte?
Hier gibt es ganz viel Leckereien auf der Karte, kann ich dir sagen, in Seefeld, von Schnitzel, Backhändel angefangen, also kulinarisch glatte Eins, aber ich glaube, interessanter ist, über was wir in der folgenden Ausgabe reden, und das ist natürlich das große Champions-League-Finale und das erneute Vercoachen von Pep Guardiola. Wolf Fuß redet sich nahezu in Rage, möchte ich sagen, so viel vorweg, und wir reden natürlich extrem ausgelassen über die Nationalmannschaft und Joachim Löw und seine Pläne für die EM.
Ich würde sagen, gut. Ich würde sogar so weit gehen, würde sagen, besser geht nicht. Viel Spaß.
Besser geht nicht. Werbung.
Wir reden hier immer über Sport. Das Normalste der Welt. Aber was passiert eigentlich, wenn man gar keinen machen kann? Nach einem Unfall beispielsweise, einer Verletzung, wenn man erstmal Pause machen muss, dann braucht man echt Unterstützung, damit es so schnell es geht weitergehen kann oder überhaupt weitergehen kann. Bei der ERGO gibt es dafür die Unfallversicherung. Die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sein, wie Haushalts- und Pflegeleistungen, Fahrdienste und Reha-Maßnahmen. Der Schutz Ossi gilt sogar weltweit und rund um die Uhr.
Und das alles ist auch noch ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann kann es hoffentlich ganz schnell weitergehen mit unserem Lieblingsthema Fußball. Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit... Der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Grüß Gott und Servus aus Österreich, aus Seefeld in Tirol. Mein Name ist Heiko Ostendorp und das ist der Podcast Eine Halbzeit mit. Am anderen Ende der Leitung ist der Mann, der alles gesehen hat, was es auf dieser Fußballwelt gibt, der oft kopiert und nie erreicht wurde. Hallo Wolf!
Hallo, viele Dinge hätte ich besser nicht gesehen. Ich habe auch viel Scheiße gesehen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Und zwar zuletzt in dieser Woche hoffe ich nicht.
Nee. Ich hab mal 3 Tage nichts gemacht, was auch nur annähernd mit Fußball zu tun hatte. Also ich war Samstag in Porto, wir sind Sonntag zurückgekommen und dann habe ich 3 Tage völlig andere Dinge gemacht und habe mit dem Mittwochabend in Innsbruck, dem Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Auswahl Dänemarks, meine unmittelbare Vorbereitung auf die Europameisterschaft aufgenommen.
Aber siehst du, das ist, wie ihr hört, hat Wolf sich wieder top vorbereitet auf diesen Podcast. Aber du kannst mit Sicherheit aus Porto noch das eine oder andere zählen. Es war ja doch ein sehr intensives Spiel, kann man glaube ich sagen.
Ich fand, es war ein gutes Finale.
Ja.
Ich fand wirklich, es war ein gutes, also es war gut zu gucken, es war gut zu kommentieren, es war gut zu gucken, und Chelsea hat, fand ich, verdient gewonnen. Und ich habe nach wie vor eine Armee an Fragezeichen in mir und um mich herum.
Lass mich raten, es geht um Pep.
Bezüglich der Aufstellung von Pep Guardiola. Ja, weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe diese Aufstellung nicht. Also der hat einen Kader von 30 Weltklasse-Spielern. Das muss man, oder sagen wir zumindest mal 25. Da kostet keiner unter 50 Millionen. So. Und es muss, also auf diese Aufstellung zu kommen, ist, also entweder man ist genial oder man hat sie nicht alle. Also ja. diese 2 Möglichkeiten gibt's. Aber dass der immer wieder in großen Spielen so daneben langt, ich kann es nicht begreifen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Der hat mit Kun Aguero, hat er einen der besten Mittelstürmer der Welt in seinem Kader. Und er stellt ihn einfach nicht auf. Gabriel Jesus, brasilianische Nummer 9, gesetzt in der Seleção. Und er stellt ihn einfach nicht auf. Kevin De Bruyne, einer der besten 8er zentralen Mittelfeldspieler, wenn nicht der beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt, spielt ganz vorne. Also in einem Spiel, wo du weißt, es wird um Kleinigkeiten gehen und du ziehst es über Kleinigkeiten, versucht er, hab ich das Gefühl, warum auch immer, dass er von seinen Stärken überall, auf jeder Position, so ein Müh wegnimmt. Also, und am Ende steht ein 0-1. Das ist nicht zu begreifen.
Früher auf dem Bolzplatz, das hast du gesagt, okay, ihr habt 2 Tore vor. Weißt du, ja. Vielleicht ist das so die Marschroute. Aber
ich weiß nicht. Also ich habe am Abend vor dem Spiel habe ich mit Thomas Tuchel im Stadion zusammengestanden und wir haben lange geredet und ich kenne ihn ja wirklich lange und ich kenne ihn auch ein bisschen und er sagte halt zu mir, keep it simple. Also nichts Verrücktes, nichts Außergewöhnliches. Die müssen sich wohlfühlen im System, die müssen sich miteinander wohlfühlen, die müssen wissen, worum es geht. Das verstehe ich. Und wenn es dann nicht aufgeht, ja mei, dann geht's nicht auf. Aber dann hatten alle das Gefühl, das gute Gefühl, dass sie mit dem richtigen Spirit reingegangen sind. Der hat noch nie so gespielt. Noch nie. Und nimmt dann das Champions-League-Finale, um so zu spielen.
Was ich spannend finde, Wolf, wenn ich da nochmal reingrätschen darf,
bitte.
Wenn du da mit Tuchel parlierst vor dem Spiel, sprecht ihr dann ausschließlich über seine Mannschaft oder habt ihr dann auch eben über das, es war ja so ein bisschen erwartbar, ich glaube, du hast es in der letzten Folge auch schon angekündigt, falls Pep nicht sich wieder irgendwas einfallen lässt, hat er ja schon 100 Mal so gemacht. Hat Tuchel das, ich meine, Tuchel kennt ihn, glaube ich, also das weiß ich sogar, kennt ja Pep so gut wie kein Zweiter. Also die haben sich ja auch privat schon oft getroffen und waren bei ihm zu Hause und so. Das heißt, wenn einer ein Näschen dafür haben müsste, dass Pep eventuell da, auch wenn er ein Experiment plant, dann ja Tuchel, oder? Aber damit hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet.
Nein, also der steht halt genauso da, wie wir auch, und sagt, ist keine Ahnung, was passiert. Also es weiß ja dann auch kein Berater und es weiß kein Spieler. Die kriegen die Aufstellung mit bei der Mannschaftssitzung im Stadion.
Deshalb sickert da ja im Gegenteil zu uns nie was durch.
Genau, und weil bevor es durchsickern kann, ist die offizielle Aufstellung raus. Und jeder hält die Aufstellung in der Hand und denkt sich, ja, okay, und der Rodri, wo ist denn der Rodri? Und der Mourinho sagt noch zu mir, also mein Redakteur sagt noch zu mir, sag mal, was ist mit dem Fernandinho? Ist der verletzt oder was? Und ich sage, nee, der sitzt auf der Bank. Ja, der Rodri sitzt ja auf der Bank. Und dann grübeln erstmal alle und vielleicht ist das der Effekt, den er erzielen will.
Ja, wollte ich sagen.
Der Effekt ist erstmal gut. Und dann baust du es dir zusammen, dann baust du es dir zusammen und denkst dir, okay, die spielen ohne gelernten defensiven Mittelfeldspieler. Das heißt, Gündogan ist der defensivste Mittelfeldspieler, den es gibt. Zinchenko wird ihn wahrscheinlich unterstützen mit Ball und sie spielen ohne Mittelstürmer. Das heißt, sie haben ein Füllhorn an Achtern bis Zehnern, so außen, offensiven Außen. Und dann sagst du dir, ne, mal gucken, wie sich's sortiert. Und dagegen steht, und Tuchel hat das ja eingeführt, seit er bei Chelsea ist, eine Dreier-Fünferkette, 2 defensive Mittelfeldspieler davor. So, und vorne die 3, das sind die so ein bisschen umeinander kreisen. Mount und Havertz und Werner und dann, wenn Pulisic reinkommt oder wenn Ziyech reinkommt, so. Das verstehe ich. Also ich denke auch manchmal, ich verstehe es. Ich bin nur derjenige, der es nicht versteht. Aber wir haben uns da oben, da sitzen das ja auch ein paar oft, Kanonen übrigens, des auch. Weltfußballs auf der Tribüne, ja. Also vom englischen Fernsehen und Valdano vom spanischen Fernsehen. Und Valdano ist nun wirklich einer, der das schöne Spiel liebt. Also der Guardiola eher wohlgesonnen ist.
Und der kapiert es auch.
Und wenn der es nicht versteht, dann...
Ja, ich habe ja auch...
Ich kann diesen Typ auch manchmal, also diesen Typ Pep, kann ich manchmal nicht begreifen. Was will er? Warum macht er das immer in solchen... Warum macht er das immer in solchen Spielen? Sucht er auch für sich da das Besondere? Also, dass er für seine Mannschaft das Besondere will, das steht ja außer Frage. Das will er ja immer. Aber will er auch für sich, ist er so ein starkes Ego, und das weiß ich eben nicht, dass er auch für sich noch das Krönchen will, dass alle sagen, super Truppe, aber natürlich auch super Trainer. Das ist ja genial, was er macht. Aber es ist halt nicht genial, weil er seit dem Champions League Sieg 2011 in den letzten 10 Jahren in entscheidenden Spielen in der Königsklasse immer ausgeschieden ist. Und es gibt keinen Verein, der mehr Geld investiert hat als Manchester City. Deshalb habe ich vorhin gesagt, er hat auf jeder Position hat er nur Granaten. Der hat nur Granaten. Du kannst aus dieser Truppe keine Elf bauen, die irgendwie scheiße ist. Ja, also das kann ja trotzdem funktionieren. Aber in solchen Spielen, wo es um Kleinigkeiten geht, es ist, verstehe ich nicht, warum er dann nicht sagt, jetzt stärkste Elf. Also stärkste Elf, beste Elf, stärkste Taktik, sicherste Taktik, weil also der hat ja die Premier League gewonnen mit 240 Punkten Vorsprung und im Torverhältnis von 302. Ja,
ja, aber ich finde ja spannend, also das eine, was du sagtest, was er da selber sich bei denkt oder überlegt, das ist wirklich die große Frage, die wir aber wahrscheinlich nicht beantworten können, selbst wenn wir heute 3 Halbzeiten machen würden.
Ja.
Aber was ich spannend finde, ist ja dann die Wirkung auch immer. Also in England hat er natürlich hart auf die Mütze gekriegt danach. Ja. Europaweit sogar, finde ich, sehr, sehr kritisch gesehen worden. Aber, und jetzt komme ich wieder zum Punkt, Vertrag bei City verlängert, alle Spieler sagen nach wie vor, das ist der größte, tollste, beste, ich will zu City, weil ich unter Pep arbeiten will. Es ist ja trotzdem, dieser Makel bröckelt irgendwie gefühlt immer nur in den Medien oder in der Öffentlichkeit und nie in der Fußballbranche. Jeder Trainer, jeder Konkurrent, jeder, der unter ihm mal gespielt hat, jeder, der mal Manager war, eigentlich jeder, der den Fußball beobachtet, sagt, Pep ist der allergrößte. Obwohl er diese Dinge seit 10 Jahren macht. Und das ist, finde ich, das ist für mich das größte Phänomen an Pep Guardiola. Ich meine, dass der einen Plan vom Fußball hat und dass er den Fußball auch über, ja, wahrscheinlich über die letzten 10 Jahre geprägt hat mit seinem Stil, den er sicherlich ja auch eingeführt hat ein Stück weit. Da gibt's ja gar keine zwei Meinungen. Aber, wie du sagst, der trainiert seit 10 Jahren verschiedenste Mannschaften, die absolut zu den besten auf dem Planeten gehören und hat von den großen Pötten keinen, also den mit den großen Ohren hat er zumindest nicht mehr gewonnen.
Und das ist ja das Hauptanliegen. Ich hätte ehrlicherweise nicht erwartet, dass Manchester City mit Guardiola so eine Saison spielt wie die vergangene. Das hätte ich nicht erwartet, weil für mich war dieser Zyklus eigentlich zu Ende.
Ja, da hat er es ja allen gezeigt, eigentlich nochmal so ein bisschen.
Genau. Und dann hat er, Ruben Dias geholt, für die Innenverteidigung. Und das war so das Gottesteilchen, was gefehlt hat für dann noch mehr Stabilität. Und dadurch ist der Stones besser geworden. Es hat alles gepasst. Nur, der hat, bevor er den Dias geholt hat in den letzten Jahren, ich weiß es nicht, 250, 300 Millionen allein für Innenverteidiger ausgegeben. Ja, dass dann irgendwann mal einer dabei ist, der voll funktioniert, das liegt ja in der Natur der Sache. Du brauchst einfach nur genügend Kohle.
Das ist so, das ist so, Wolf, wenn wir beide in die Vinothek unseres Vertrauens stolpern und sagen so, ich nehme mal 8 Flaschen aus dem obersten Regal, guck mal, wo der teuerste Preis dran ist, und da wird schon einer dabei sein, der irgendwie
schmeckt. Ganz genau so ist es. Das ist so, wenn du so als Hobbyfotograf, wenn du 100 Bilder knippst, ne, eins ist scharf.
Ja.
Ist doch gut geworden. Ja, klar, das ist halt. Den anderen 99 Mal hat das nicht so gut geklappt, aber das eine Bild war gut. Ja, also ich überspitze es jetzt ein bisschen, bewusst, ja, aber ich habe bei Pep Guardiola, muss ich sagen, habe ich echte Zweifel, weil die Mannschaften, also es gibt das Besondere an Pep-Mannschaften ist, es gelingt ihm, die Mannschaft über Wochen ganz nah oder über Monate, über eine Saison von mir aus, nah am Limit zu halten, am oberen. Ja, auch weil er natürlich hochklassige Spieler hat und viel und einen Riesenkader, und wir haben ja gerade drüber geredet. Aber wenn es darum geht, dass sie über den Punkt kommen muss, um dann ein entscheidendes 50-50-Spiel zu gewinnen, über den Punkt kommen die nie. Wenn du dir überlegst, wie die aufgefressen wurden von Liverpool vor 2 Jahren, glaube ich, war es, oder vor 3 Jahren. Wenn du dir überlegst, wie sie von Tottenham aufgefressen wurden. Also das und am Ende kannst du dich trotzdem darauf zurückziehen und kannst sagen, wenn der, ich weiß gar nicht wer, Mahrez, glaube ich, hat kurz vor Schluss eine Szene, wo der Ball einen halben Meter drüber geht. Ja. Wenn er den oben in den Winkel setzt und es steht 1-1 und die kommen in die Verlängerung, nur auch dann würde ich sagen, also er hat dann, oder auch dann hätte ich gesagt, also warum nicht gleich so, ja, also warum hat er dann seine Aufstellung im Verlauf der zweiten Hälfte auch korrigiert?
Ich glaube, wenn es so gekommen wäre, Wolf hätte Roberto Di Matteo Didi Drogba eingewechselt.
Im Zweifel ja. Also der Geist von Roberto Di Matteo war allgegenwärtig. Ganz viele Nachrichten habe ich bekommen.
Weil du ihn erwähnt hast?
Weil ich Roberto Di Matteo erwähnt habe. Ja. Jetzt wird Thomas Tuchel in einem Atemzug mit Roberto Di Matteo.
Genau. Das hätte er sich auch nie träumen lassen, glaube ich. Also ja. das muss man wirklich sagen.
Ja, ich muss ja, und auch weil viele gefragt haben, ich hatte ja während der Live-Übertragung, so kurz nach der Pokalübergabe, habe ich erzählt, dass mein Zimmernachbar im Hotel, also in Dauerschleife, Blue is the color, Football is the game, gehört hat. Also die Hymne des FC Chelsea. Es lief die ganze Nacht. Also ich habe das jetzt heute, ich habe es heute noch auf der Festplatte. Also es ist,
ja, aber schön. Vorher hattest du den...
Is the color. Football is the game. Oh,
was hattest du vorher? Hattest du wahrscheinlich noch irgendein Lied von der Tony-Box deiner Tochter im Ohr? Also jetzt ist die Frage, was am Ende besser ist. Also ihr merkt, Wolf hat noch immer ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln über Pep Guardiola. Aber wir können eine wunderbare Überleitung wieder mal schaffen. Mein liebstes Hobby in diesem Podcast. Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, ne? Was Überraschendes machen. Ja. Hat auch Jogi Löw gestern mal wieder probiert. Ich war dabei in Innsbruck vor Ort in diesem wunderschönen Tivoli-Stadion, wo leider keine Zuschauer waren. Das würde mich noch interessieren. Sorry, Wolf. Wie war es mit den Fans im
toll,
Stadion?
Toll, toll, toll. Es war wirklich toll. Und es waren, also Scheiß auf Corona-Abstände oder Masken dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber es war cool, dass halt zwei englische Mannschaften im Finale waren. Und die haben alle stimmgewaltige und singgewaltige Fans dabei gehabt. Und dadurch war es sehr atmosphärisch, auch wenn letztlich nur 14.000 da waren. Gute Akustik, das Dragão in Porto. Wir haben halt mit einigen Portugiesen gesprochen, die es irgendwie komisch fanden, dass jetzt aus dem Land der Mutanten, plötzlich 12.000 oder 15.000 Menschen nach Porto kommen. Eine Stadt, die sich gerade so von der Pandemie erholt und so dabei ist, durchzuatmen nach schweren Wochen und Monaten. Da fallen also da 12.000 ein und wollen mal kurz die Stadt leer trinken und machen das auch. Also da hat jetzt keiner laut Hurra geschrien, ehrlich gesagt. Mhm. Kann ich auch verstehen. Aber wenn du mich fragst als Kommentator, das war schon schön, mal wieder Fangesänge zu hören. Und ich habe dann auch zwischendurch einfach nur mal stehen gelassen und zugehört.
So habe ich es auch im Fernsehen erlebt. Also es kam einem viel lauter vor als 14.000 oder 15.000. Und es war einfach schön, auch mal wieder dann nach dem Abpfiff, ne, die Leute zu sehen, die sich dann echt mal wieder umarmt und gefreut haben im Stadion. Die einen haben geheult. Ja. Und das sind ja die Bilder, die einfach zum Sport dazugehören, ne? Wo man sich dann wirklich
das einfach... Das hatte was von guter alter Zeit. Und weißt du, was ich auch schön fand? Dass ich Tuchel einer breiten Öffentlichkeit auch mal von der anderen Seite zeigen konnte.
Absolut. Absolut.
Ne? Also, dass er eben nicht der Nerd ist oder nicht nur und der Professor ist.
Sondern, der immer schlechte Laune hat und keinen Menschen leiden
genau,
kann.
Genau, und weil ich empfinde ihn nicht so. Also, nochmal, der kam am Tag vor dem Spiel, während des Abschlusstrainings kam er raus und wir haben da einfach so eine Viertelstunde, 20 Minuten halt zusammengestanden und haben so ein bisschen übers Leben gesprochen und ich sage, eigentlich habe ich ein gutes Gefühl. Und dann sagte er zu mir, ich auch. Ich habe auch ein gutes Gefühl. Letztes Jahr war es gegen Bayern, hat er gedacht, so sagte er mir, puh, also
Können eng werden.
Ja, die Bayern waren schon stark und waren dann vielleicht auch den Tick besser und haben das Glück dann auch in dem Fall, das Spielglück dann ein bisschen mehr gezwungen, so wie er sagte. Aber er hätte einfach ein gutes Gefühl. Und es hat tatsächlich geholfen auch, dass die City eben zweimal vorher schon geschlagen haben. Weißt du? Also FA Cup Halbfinale und auch in der Liga.
Also ich habe es ihm auch wirklich gegönnt, muss ich sagen, von allen Beteiligten wahrscheinlich am meisten, weil ich ihn auch sehr nah erlebt habe in Dortmund. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ich es auch nach wie vor echt schade finde, dass er in Deutschland so diesen Ruf eben genießt, dass er ein Nerd ist, der eigentlich immer nur schlechte Laune hat und außer sich selbst keinen toll findet. Und das ist er halt nicht. Und wie du sagst, das hat er nach dem Spiel dann auch an den Mikrofonen gezeigt. Und auch wenn du ihn beobachtet hast auf dem Platz mit seinen Töchtern und mit seiner Familie, und hat nach dem Spiel niemanden vergessen in seiner Dankesrede, hat nochmal seinen Förderer erwähnt und den vom Platzwart in Mainz angefangen bis zu seiner 90-jährigen Oma. Also fand ich auch, war einfach.
Es ist schon groß. Und ja. Es hat mich aus deutscher Sicht, es hat mich auch für Havertz gefreut, der kein einfaches Jahr hatte. Ich habe bei Timo Werner, und da können wir ja dann gleich auch den Schlenker wieder zurück machen zur Nationalmannschaft, ich habe ein bisschen mit Timo Werner gelitten, ehrlicherweise, als er am Anfang sich ans Standbein schießt, weißt du, diese Riesenchance. Ja. Und du denkst dir, ach, du liebe Zeit. Und da so mein erster Reflex auch als Kommentator ist dann, ja, in den Schutz zu nehmen und zu sagen, ja, es ist jetzt komm. Aber das ist dann auch Lothar Matthäus, hat es ja dann auch bei uns in der Pause gesagt. Das ist dann halt einfach eine blöde Situation, ausgerechnet in dem Champions-League-Finale. Ja, aber ausgerechnet in dem Champions-League-Finale hat Havertz die Nerven behalten. Und das ist dann eine schöne Geschichte.
Ja,
Nochmal, Werner sollte sich die Saison nicht schlecht reden lassen. Sie war jetzt nicht überragend, aber sie war auch nicht völlig verkehrt. Also auch er hat wichtige Tore geschossen.
Und er stand am Ende im Champions-League-Finale auf dem Platz und kommt hier mit dem Pott an.
So, also, ne, das, so absolut, absolut,
ja. Absolut. Und das sind die anderen Jungs ja auch. Wir sind jetzt hier, weil wir jetzt ja auch immer sagen, wann wir aufnehmen. Wir haben Donnerstagvormittag. Ich sitze hier gerade in Seefeld in Tirol und die Jungs kommen gleich an. Also Toni Rüdiger ist gestern angekommen. Ist ja auch noch zum zweiten Mal Papa geworden. Also ich glaube, der weiß gar nicht, wohin mit seinen Glückshormonen aktuell.
Ey, was der für ein Halbjahr hatte.
Ja, unglaublich. Aber auch da natürlich Riesenanteil von Tuchel. Sagt jeder, der war vorher weg vom Fenster, warum auch immer. Und das letzte halbe Jahr, was er gespielt hat, hier Mats Hummels hat es die Tage in der Pressekonferenz gesagt, also jedes Mal, wenn ich Chelsea eingeschaltet habe und ich habe viele Spiele gesehen, war Toni überragend. Und das war auch so mein Eindruck. Ich habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, aber auch viele. Und unter anderem halt die Großen. Und er hat auch ein Riesenspiel gemacht im Endspiel. Und ist nicht mehr wegzudenken. Deshalb bin ich mir auch sicher, wenn wir jetzt da die Überleitung eben schaffen wollen, bin ich mir auch sicher, dass er bei Jogi Löw gesetzt sein wird. Neben Hummels in der Innenverteidigung. Gestern Abend sein Comeback gegeben. Ich sag mal, wie ich es fand. Vielleicht kam es am Fernseher auch, das würde mich interessieren, weil wir haben ja jetzt gestern, haben wir mal vertauschte Rollen. Eigentlich bist du ja der Mann im Stadion und ich guck vor der Glotze, zuletzt zumindest immer. Also er war extrem präsent, was die Lautstärke und Kommandos und so angeht. Bei Müller war es noch krasser. Also die ersten 20 Minuten hast du ausschließlich im Stadion Radio Müller gehört. Und es ist ja in Innsbruck ein sehr, sehr kleines Stadion. Das heißt, wir waren wirklich nah dran und du konntest wirklich alles hören. Müller hat durchgehend seine Jungs angefeuert, hat die Offensive dirigiert und Hummels hat im Prinzip war das Pendant in der Defensive. Also dieses man hatte
normal, ne?
Hummels normal, wie immer, ne? Genau.
Hummels wie immer, Müller wie immer.
Richtig. Ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, bei Müller war es noch ausgeprägter als bei Bayern, weil er brannte auch so von der ersten Minute. Er ist ja draufgegangen wie der Teufel. Aber, und jetzt kommt das Aber, oder um es mit Yogi zu sagen, aber, das kannst du besser nachmachen. Du hast auch gesehen, was noch fehlt. Der Mannschaft, aber auch den beiden im Speziellen. Also Müller war hinten raus platt, hatte ich den Eindruck. Hummels hat diese Kniegeschichte, die er die ganze Zeit schon mit sich rumschleppt. Er hat auch hier immer wieder beim Training unterbrechen müssen oder abbrechen müssen. Der an der Patellasehne, glaube ich, die ganze Saison schon Probleme. Hat es dann gestern auch angedeutet. Und im entscheidenden Laufduell guckt er dann halt hinterher. Und das war der einzige Torschuss, den Dänemark bis dahin hatte. Da stimmte die Abstimmung auch nicht. Aber trotzdem ist es gut, und das merkst du halt jetzt auch schon in dieser Woche, wo sie hier sind, in jedem Training, dass die beiden wieder dabei sind. Man hat das Gefühl förmlich auch auf dem Platz, dass die Jungs auch froh sind, weißt du, also die anderen jüngeren Spieler, dass da wieder welche sind, die einfach das Ding jetzt einfach, das ist klar, dass die das Heft in die Hand nehmen. Das ist klar, dass die Ansage machen. Ich weiß nicht, ob sie da im Vorfeld überhaupt nochmal drüber gesprochen haben, sondern ich kann mir einfach vorstellen, so, die sind jetzt wieder da und jetzt ist das halt so.
Ja, also das ist ja dann so qua Lebenserfahrung und qua Qualität.
Ja, und ansonsten, ich bin gleich auf deine Meinung gespannt, aber ich habe mehr Positives gesehen als Negatives. Man muss sagen, dass Dänemark jetzt auch nicht irgendeine Kirmestruppe ist, sondern die haben in den letzten 3 Jahren, glaube ich, 2 Spiele verloren, 2-mal gegen Belgien. Und dafür hat Deutschland, finde ich, lange Zeit, ich sag mal 60 Minuten, fand ich sehr, sehr gut gemacht, haben den Ball gut laufen lassen. Ich fand auch, dass sie sehr wenig Fehler gemacht haben bis dahin. Ja. Das Einzige war, sie haben halt wieder die Dinger nicht gemacht und kriegen dann hinten mit dem ersten Gegenangriff das Tor. Und das passt so ins Bild. Und ich glaube, das zieht dich halt wieder runter, weil du denkst, ey, es geht schon wieder los. Das ist ja genau das Muster, was sich durch die letzten, ich sag mal, 2, 2,5 Jahre zieht. Mit wenigen Ausnahmen.
Ja, ich bin bei Vorbereitungsspielen vor großen Turnieren bin ich immer vorsichtig mit Urteilen.
Zu Recht.
Man hat gesehen, dass es ein Fehler war von Jogi Löw, Müller und Hummels so lange außen vor zu lassen. Man hat auch gesehen, dass die Rückholaktion nicht das Allheilmittel sind oder die Allheilmittel sind. Trotzdem würde ich abwarten wollen, wie sich die Truppe darstellt, wenn wirklich alle da sind und dann auch alle spielfit sind. Also die Chelsea-Fraktion, die jetzt dann ankommt, Gündogan, Toni Kroos, so.
Goretzka.
Goretzka, exakt. Also wenn du da wirklich alle hast. Ich fand, es war ein vernünftiges Länderspiel. So. Ich bin noch nicht überzeugt von der Dreier-Fünfer-Kette. Bin ich noch nicht.
Jetzt bin ich gespannt, weil das war ja gestern der große, ich sag mal, das war die Löw-Überraschung, dass er tatsächlich jetzt das Ding nochmal auspackt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es jetzt nicht so überraschend, weil Löw sie...
Du ihn kennst.
Nein, darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass ich jetzt lange genug dabei bin, um zu wissen, dass Löw bei den großen Spielen, also große Spiele meine ich jetzt gar nicht entscheidende Spiele, sondern gegen große Gegner, die wo Deutschland halt ein anderes Spiel macht, als ob sie, ne, Deutschland muss ja anders spielen, ob sie gegen Frankreich oder gegen Dänemark spielen. Und deshalb, glaube ich, hat er sich gestern weniger am Gegner orientiert, weil viele Kollegen haben auch in der Halbzeit gesagt, aber gegen Dänemark ist doch total verschenkt. Aber darum ging es ja gar nicht, sondern es ging darum.
Ja, schon klar.
Ne, er wollte es nochmal.
Wahrscheinlich Frankreich.
Richtig, Linie, ne? Richtig.
Also das war ja der Ansatz. Genau. Ich bleib trotzdem dabei, dass ich finde, dass die deutsche Mannschaft so talentiert ist und fußballerisch stark ist, dass sie sich nicht am Gegner ausrichten muss. Und das werden wir, glaube ich, erst dann sehen, wenn alle dabei sind. Also du musst eigentlich das System spielen, wo sich die Mannschaft am wohlsten fühlt. Und das kann man noch nicht final beurteilen. Also dass man mal eine Dreierkette ausprobiert, also why not? Also wann soll das machen? Wenn nicht jetzt? Das ist ja klar. Ich bleib trotzdem dabei. Ich weiß nicht, ob das für die deutsche Mannschaft die richtige Herangehensweise ist.
Ich verstehe das Ansinnen, weil ich sage, dass du in der Mitte mehr Kompaktheit hast, wenn du siehst, ich habe dann, als wir zurück im Apartment waren, haben wir natürlich noch die anderen Spiele geguckt und haben dann Frankreich gesehen mit Benzema, Mbappé, Griezmann, die auch alle mal kurz einen hören lassen haben gegen Wales.
was da für eine Urgewalt auf uns zukommt, dann ist erstmal, glaube ich, die Idee, die Mitte, das Zentrum zu stärken, erstmal nicht so verkehrt, ne? Ich sehe eher das Problem, dass wir keine Außenverteidiger haben, die da vorweg marschieren könnten. Also wo du sagst.
Ja,
ich finde Gosens auch gut.
Also ich mag den einfach. Ich mag den als Typ. Also ich mag ihn als Spielertyp einfach gerne.
Absolut. Bin ich bei dir. Aber trotzdem haben wir natürlich nicht, sind das nicht, aber auf beiden Seiten nicht die Spieler, die jetzt die Linie rauf und runter rennen und eine Flanke nach der anderen reinfeuern. Zumal ja für die Flanken, da kommen wir eigentlich aus meiner Sicht größten Problem, was auch gestern wieder deutlich wurde, die Flanken, für die gibt es ja auch keinen Abnehmer. Also es gab so oft die Situation, dass Deutschland aus dem Halbfeld hätte flanken können von beiden Seiten, dann kneifen sie aber wieder abspielen hintenrum, weil da ist ja keiner. Sie wissen ja, da brauchst du jetzt ja nicht flanken, wenn da in der Mitte Gnabry gegen Westergaard steht, ne, der drei Köpfe kleiner ist. Oder den Typ haben wir halt einfach nicht und den kannst du dir jetzt auch nicht mehr backen. Also von daher.
So, und jetzt komme ich mit Chelsea und Tuchel.
Ja. Ja.
Der Havertz auch für die Höhe immer wieder hat spielen lassen, sowohl gegen Real Madrid als auch gegen Manchester City, weil wir logischerweise am Abend vorher auch seine Aufstellung durchgegangen sind und ich habe ihn gefragt, ob die Grundlage nicht das nahezu perfekte Spiel war, Rückspiel gegen Real, wo er genauso verargumentierte, ich brauche noch einen, der jenseits der 1,80 abgeworfen wurde, mit Kai Havertz, den du halt auch mal hoch anspielen kannst.
Ja, verstehe ich.
Und der auch, der ist auch wirklich kopfballstark, was man ihm so gar nicht zutraut. Aber da hat er an Robustheit hat er nochmal draufgepackt. Also das wäre schon auch ein Punkt für Jogi Löw zu sagen, komm, also dann hast du noch einen in der Höhe, nachvollziehbar, kennt das jetzt mittlerweile und kann das auch spielen. Also den kannst du ja in allen Lebenslagen mittlerweile anspielen und einsetzen, auch wenn das jetzt kein geborener Mittelstürmer ist. Aber wenn wir, und wir haben ja schon häufiger über Aufstellungen gesprochen, wenn wir vorne über die drei reden, Müller plus zwei, ja.
Aktuell Gnabry,
Sané. Dann wäre das ein Argument. Ne? Ja, dann wäre das eine, dann wäre, könnte man Havertz da vielversprechend verargumentieren.
Ist dann aber ein komplett anderes Spiel, ne? Aus meiner Sicht. Also wenn du.
Ja, aber dann, dass die Flanken eben von außen mal Sinn machen können.
Total.
Dass du halt einen in der Höhe hast. Ja.
Aber dann würde ich zum Beispiel weggehen von diesem Dreier-Konstrukt da vorne, sondern dann muss es vielleicht ein bisschen auseinanderziehen und dann spielst du halt, wie du das dann auch immer nennst. Da streiten sich dann wieder die Gelehrten. Favre wird mir jetzt wieder mit einem 9,5er oder 8,5er oder 7,7er kommen. Ist ja auch am Ende total Latte, wie das dann heißt oder wie das im System aussieht. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich finde auch, dass Gnabry und Sané, natürlich siehst du sofort, was die, warum sie auf dem Platz stehen, weil sie halt beide dieses enorme Tempo haben und immer einen im Schuh haben. Gnabry gestern fand ich viel deutlich ab und holt dann in der 44. Plötzlich diesen Kracher da aus 20 Metern setzt er dann ans Lattenkreuz. Ja. Den hat er natürlich immer drin, bin ich dabei. Und seine Bilanz ist auch überragend. Aber ich weiß nicht. Also ich finde, die beiden da vorne, die machen viel, die bewegen viel, aber am Ende bleibt wenig hängen. So, das ist so mein Eindruck, den ich so in den letzten Länderspielen immer hatte. Und vielleicht ist es dann eine Variante, mal in einem großen Spiel was völlig anderes zu probieren.
Ja, hat man schon mal.
Ja, also. Ich bin gespannt.
Nur
also
Mittelfeldspieler. Wir waren es nur mit Mittelfeldspielern.
Genau.
Keine Sechser und keine Mittelstürmer.
Ich hatte ein Interview mit Michael Ballack, habe ich glaube ich die Tage schon mal erzählt. Und er sagt, pass auf, ich war immer ein Freund davon, als wenn ein Trainer gesagt hat, die besten elf müssen spielen. Und wer dann auf welcher Position gespielt hat, war eigentlich scheißegal. Und er fing dann an mit Bernd Schneider, der damals plötzlich Rechtsverteidiger gespielt hat und so, und gesagt, ja, aber weil nur aus dem Grund, weil der Trainer nicht, weil er wusste, ich will den spielen lassen. Und auf seiner Position gibt's einen besseren, also stelle ich ihn halt woanders hin. Das ist auch ein bisschen eine kuriose Herangehensweise. Ich glaube, die würden Pep und Tuchel wahrscheinlich nicht unterschreiben. Oder vielleicht
ja, eben. Ja, das ist halt, ist
oder vielleicht
populistisch ein bisschen, ne? Die besten elf müssen spielen, das ist ein bisschen
Na, aber das meint, aber ich glaube, es ging aber darum.
Also die besten auf der Position müssen spielen.
Nee, das meint er aber eben nicht.
Kurz oder lang.
Ja, eben.
Ne? Also ich sag ja, das ist, jeder Trainer sagt dir, die besten auf der Position müssen spielen.
Ja.
So. Und nicht die besten 11 Individualisten.
Das ist die große Frage.
Das sagen mir alle Trainer.
Ja, wenn, absolut.
Wie Ballack das sieht, ich kann's nachvollziehen und ich weiß auch, was er meint. Aber das ist, glaube ich, nicht praktikabel. Also was heißt, glaube ich, das ist nicht praktikabel.
Aber wir sind doch, ich sag mal, im Endeffekt drehen wir uns ja viel darum, weil, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, wir haben jetzt über vorne gesprochen. Ich glaube, hinten ist es relativ klar. Hummels und Rüdiger werden spielen. Neuer, braucht man nicht drüber reden. Gosens hat die Nase vorne auf links. Klostermann hat die Nase vorne auf rechts. Dann hast du als Backup, wenn du dann doch eine Dreierkette spielen willst, ist Ginter sicherlich der Erste, der reinrutscht. Du hast gestern gesehen, auch ein Süle, auf den es auch Verlass. Der hat, finde ich, gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Was mich überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass er schon so weit ist. So, und dann gehst du aber...
Ja, er hängt beim Gegentor, hängt Süle auch ein bisschen.
Hängt da mit drin, aber ansonsten absolut souveräne Partie.
Absolut.
Auch in der Spieleröffnung fand ich ihn sehr stark übrigens, wo er oft unterschätzt wird. Man tut ja immer so, als wäre das so der tapsige Bär, weil der halt so aussieht. Aber der kann halt auch Fußball spielen, ne? Also der kann wirklich Fußball spielen. Und jetzt gehen wir dann eigentlich erst auf die Position, wo es richtig muckelig wird, nämlich ins defensive Mittelfeld. So, da hast du gestern Kimmich wieder gesehen. Der hat auch noch mal kurz gezeigt, in Abwesenheit der anderen Granden, Groß, Goretzka, Gündogan, wer der Chef ist. Also auch unfassbare Präsenz, unfassbar viele Ballkontakte. Der Pass auf Müller in der 14., 15. Minute. Über jeden Zweifel erhaben. Aber deine Aufstellung kram ich ja noch mal hervor. Du hast gesagt, ich würde ihn auf hinten rechts setzen. Ja, weil du Platz schaffen willst für Groß und Gündogan natürlich. Oder und sogar Goretzka.
Weil ich finde, dass Kimmich unser bester Rechtsverteidiger ist. Das ist es. Wir hatten 2014 die Geschichte mit Lahm und Mustafi. Als ich Mustafi verletzte, ging Lahm nach rechts und der Weg ging zu den Sternen. Ne?
Das war der entscheidende Schritt zum... Löw musste dazu gezwungen werden, im Endeffekt.
Genau, man musste quasi zu seinem Glück gezwungen werden. Dafür muss er sich nicht entschuldigen. Ich weiß, dass das eine sehr schwierige Entscheidung ist. Auch weil Kimmich ja sagt, ich bin Sechser übrigens. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich erinnere auch nochmal daran, dass die Bayern das Champions-League-Turnier in der vergangenen Saison in Lissabon mit Kimmich hinten rechts bestritten haben, weil Pavard verletzt war.
Sehr gutes Argument. Finde ich auch.
Also das, ich finde einfach, dass das unser bester Rechtsverteidiger ist. So. Und ich finde auch, dass das ein herausragender Sechser ist. Und auch das, und es stimmt auch, dass uns so ein klarer, jetzt gehen wir nochmal zum Champions League Finale, einer wie Kanté fehlt uns. Ja, der einfach jeden Zweikampf nicht nur bestreitet, sondern auch gewinnt.
Das ist aber am ehesten von denen aber Kimmich, ne? Also meiner Meinung nach.
Ja, absolut, absolut. Ja. Man muss sich da auf der, und das ist eine schwierige Entscheidung. Das ist eine schwierige Entscheidung. Wirst du hinten rechts etwas leichter, weil Klostermann statt Kimmich, oder wirst du auf der 6 etwas leichter, weil XYZ statt Kimmich? Und ich finde, dass uns Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition, weil er ja, wenn mit Ball, gerade in der Viererkette, sowieso auf die 6 rückt. Mitunter. Weil du ja dann automatisch rechts außen ganz anders besetzen musst. Und wenn du dann Goretzka im Zentrum hast, kann ja Goretzka locker zumindest mal auf die rechte Halbposition ausweichen. So, das ist meine persönliche Meinung.
Aber ja,
also damit, was du willst. Der Pavard übrigens letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, beim Turnier nach Lissabon stand bei Abflug nach Lissabon. Ich weiß es deshalb, weil ich mit Karl Rummenigge zusammenstand und dieses Mal standen wir wieder zusammen und sind dann darauf gekommen, dass letztes Jahr der Pavard verletzt mit dem Flieger, mit dem wir, also mit einer normalen Maschine ist er in den Flieger eingestiegen, in voller Montur, also mit Stutzen und Schuhen, kurzer Hose,
Trikot
und Jacke. Der war, also der wäre in einer Minute wäre er spielbereit gewesen.
Ja, also das ja, Argument mit.
Da hat der Kalle gesagt, er hätte sich auch gewundert, ja, dass er so quasi mit einer Zivilmaschine. Also es sah wirklich so aus, als würde der nach der Landung unmittelbar eingewechselt werden. So also sah der Pavard aus.
Sonst triffst du im egal. Flieger solche Leute eigentlich nur, die schon einen guten Pegel haben, die so aussehen.
Ja, absolut. Oder dich dann fragst, warum hast du den Schienbeinschoner nicht an? Man weiß nie, was für Zweikämpfe zum Streiten sind in so einem Flugzeug.
Ja, oder Maskottchen alternativ, weißt du?
Ja, die sehen absolut. Der Bernie war nicht dabei.
Und Bernie hat sich mit Sicherheit erst umgezogen, als er dann in Lissabon war und nicht schon im Flieger.
Absolut, ja. Absolut, ganz genau.
Aber die Kimmich-Frage ist die entscheidende Frage nach wie vor. Aktuell deutet wenig darauf hin, dass Löw überhaupt drüber nachdenkt. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch der ultimative Geheimplan und
Ich habe mit Flick letztes Jahr eben im Zuge dieses Turniers auch gesprochen und sage, wie ist es denn mit Kimmich? Und dann hat er gesagt, ja, er hat ihn zum Gespräch gebeten eigentlich, nachdem sich Pavard verletzte. Und Kimmich sei dann zu ihm gekommen und hätte gesagt, pass auf, Hansi, brauchen wir gar nicht lange rummachen, ich mach's.
Ja, und das glaube ich eben. Das glaube ich eben auch. Ich sage, so, und, du musst es gut einfliegen. Du musst es natürlich so, ich sag mal, du musst ihm den Wert nochmal herausbringen, ne? Und sagen, pass auf, wir brauchen dich da oder da hilfst du uns mehr, weil und so weiter. Das kann man ja verargumentieren. Und Kimmich ist jemand, wenn es jemand gibt, der absolut für den maximalen Erfolg steht und den haben will und sich dafür bereit ist, unterzuordnen, dann ist es, glaube ich, ein Kimmich. Also
Jogi Löw ist ja jetzt auch in der Situation, dass er im Grunde, also er muss ja gar keine Rücksicht drauf nehmen, sondern er könnte ja theoretisch sagen, mich interessiert ausschließlich der Erfolg bei diesem Turnier. Alles andere ist mir egal, weil es mir egal sein kann. Weil mir die Sinnflut.
Der ist jetzt auch, nicht so. Hat er ja auch durch die Rückkehraktion, Rückholaktion.
Rückholaktion, ja.
Hat er es bewiesen, ne? Weil das hätte er sonst nicht gemacht. Hätte er nicht gemacht.
Ja, absolut. Absolut. Also da würde ich mich freuen, wenn da nochmal drüber nachgedacht würde, ohne dann im Nachhinein zu stehen und zu sagen, ich hätte es ja, also ich habe es euch ja gesagt, oder?
Also ich bin mir sehr sicher, dass Jogi Löw den Podcast auch hört und vielleicht, wenn er sonst noch nicht drauf gekommen ist, fällt ihm spätestens nach dem Hören der aktuellen Folge ein. Warum? Nein, ich glaube, du musst es natürlich, die Mannschaft muss es auch mittragen, ne? Ich finde, da musst du natürlich als Trainer dann gerade bei so einem Turnier auch reinhören und sagen, wenn das jetzt alle Führungsspieler anders sehen und sagen, nee, wir brauchen den Josh in der Mitte. Da musst du vielleicht auch sagen, okay, dann bin ich halt überstimmt. Ne? Aber weil das so eine sensible Entscheidung ist, finde ich, von der so viel abhängt, weil du dem Spiel eine ganz andere Statik gibst und so. Ich bin ja gespannt, es kann natürlich sein, dass sich im ersten Spiel das von selbst erübrigt, ne? Weil Kroos und Goretzka möglicherweise noch nicht fit werden. Und dann suchst du neben Gündogan sogar erst nochmal einen. Neben Gündogan und Kimmich noch einen dritten Mittelfeldspieler. Das wäre dann vielleicht.
Das ja sowieso. Also, ja. Das muss man sowieso sagen. Ich glaube, dass es in diesem Jahr so ist, und zwar nicht nur bei der deutschen Mannschaft, sondern bei allen großen Nationen, dass der Kader so krass ausgefahren wird wie noch nie. Also, es hat ja irgendeinen Grund, warum die 26 mitnehmen dürfen, statt normalerweise 23. Ja. Und der Grund ist einfach, dass die Belastung für alle Top-Mannschaften aus den Top-Ligen, die lange international dabei waren, die wie in England beispielsweise zwei Pokalwettbewerbe gespielt haben, die sich im Grunde nur zwischen Trainingsgelände, Stadion und Hotel bewegt haben über 9 Monate, da musst du stärker drauf gucken, dass die nicht überbelastet werden. Also du musst, glaube ich, häufiger tauschen. Also es hat Jahre gegeben, da war das die Elf, dann waren, weiß ich nicht, mit drei feststehenden Wechseln im Grunde. Dann wurde mal auf einer Position hin und her rotiert oder es wurde mal auf eine Sperre reagiert oder es kam dann im letzten Gruppenspiel, gab es nochmal 5 Minuten als Dank für die schöne Zeit, ja, die Einwechslung.
Genau. Noch ein bisschen ja, Prämie.
Also ich glaube, dass das jetzt einfach ein bisschen anders wird und dass die deutsche Mannschaft gerade auf diesen wichtigen Positionen im Mittelfeld sehr davon profitieren wird, dass es eine hohe Qualitätsdichte gibt.
Also in der Breite.
Also dass du im Grunde sagen kannst, in der Breite, ja, dass du im Grunde sagen kannst, der Toni Kroos beispielsweise kann sich vollumfänglich erholen noch. Wir finden für Frankreich eine andere Lösung. Oder Gündogan hat einen Schlag abbekommen, wir finden für Portugal eine andere Lösung. Das ist rein hypothetisch.
Ja, ja, die hast du.
Und du findest auch eine andere Lösung, weil die Unterschiede, klar ist Groß dann wichtig. Und wenn alle fit sind und du spielst dann ein großes Finale und beste Elf, kommst du dann sehr wahrscheinlich, kommst du über kurz oder lang auf deine Elf. Ne? Aber wenn du jetzt über so einen Turnierverlauf sprichst, dann wird es häufiger mal die Situation geben. Deshalb fand ich auch Neuhaus gut, einfach den gestern so zu sehen. Der hat das gut gemacht. Also warum nicht mit Neuhaus ein Spiel starten?
Ja, weißt genau. du? Also absolut. Die Alternative hast du. Die Alternativen hast du definitiv. Was mich nach wie vor, was in mir nach wie vor die größte.
Und das wirst du, wenn ich das noch kurz anfügen darf, das wirst du bei den Franzosen sehen, du wirst es bei den Engländern sehen, du wirst es bei den Spaniern sehen. Du wirst es auch bei den Portugiesen sehen. Also ich glaube, dass die Fluktuation in den Startformationen deutlich höher ist als normal. Sprechen wir uns nach dem Turnier nochmal.
Ja, also da würde ich jetzt ausnahmsweise nicht dagegen wetten, Wolf. Aber
wir können auch wiederum, ich kann auch noch eine Kiste Eis von dir kriegen.
Aber wir können ja vielleicht mal schon mal ankündigen, was wir so vorhaben während der EM, weil wir gehen jetzt auch in EM-Modus. Heute ist sozusagen noch leichtes Warm-up. Ich in Seefeld, bei Wolf hört er die Vögel zwitschern. Und ab nächste Woche greifen
kann
wir
kann man die Vögel hören?
Ja, man hört sie sehr gut. Ich hätte fast den Eisvogel rausgehört, aber es ist, glaube ich, dann doch ein anderer am Start. Aber es ist Fronleichnam heute. Da wird man die Prozession wahrscheinlich gleich, die kommt um 11 oder
was? Es ist Feiertag, ich bin total überrascht. Ich bin überrascht worden vom Feiertag. Wirklich.
Also ich wollte darauf hinaus, wann für unsere treuen Hörerinnen und Hörer Feiertag ist, Wolf nämlich. In den nächsten Wochen. Wir bleiben natürlich bei E-Tag Donnerstag, aber haben noch 3 Spezialausgaben eingestreut.
Extrablatt.
Und die werden wir kundtun über unsere Kanäle, über Instagram und natürlich auch in den nächsten Wochen. Am 10.06. nächste Woche gibt's die ganz normal am Donnerstag um 18 Uhr die nächste Folge. Dann sind wir einen Tag vorm EM-Start. Ich werde dann in Herzogenaurach bereit sein oder wahrscheinlich sogar in Nürnberg in der Nähe von Herzogenaurach, weil
da habe ich schon den ersten Probentag mit Magenta hinter mir.
Ja, siehst du? Also so, dann sind wir auch wirklich schon auf EM gebrandet sozusagen.
Ja, voll.
Während ich jetzt hier noch so ein bisschen mal gucken muss, wann heute Havertz und Co. ankommen. Heute ist trainingsfreier Tag, beziehungsweise es gibt nur Regeneration im Hotel. Und dann kann ich auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie es hier war in Österreich ansonsten, was sich drumherum getan hat. Es war bislang sehr schön.
Was haben die denn für Möglichkeiten zur Zerstreuung?
Du meinst ein bisschen was zu machen außerhalb des Hotels?
Ja.
Also gestern waren wir, sind mir 2, 3 Spieler, unter anderem Jonas Hofmann mit dem Mountainbike, mit dem E-Bike entgegengekommen. Also du hast ja natürlich super die Möglichkeit, in die Wälder reinzufahren mit diesen E-Bikes. Das machen sie sehr viel. Die fahren auch immer mit dem Fahrrad zum Platz. Das sind so 4, 5 Kilometer. Und ansonsten können die ja nichts machen. Ne? Also in den vergangenen Vorbereitungen war es immer so, dass du abends auch mal Löw getroffen hast, irgendwo im Ortszentrum. Der ist da ja auch sehr, sehr volksnah immer gewesen. Oder dass du an einem freien Nachmittag mal einen Spieler getroffen hast. Die können golfen gehen. Es gibt 4 wunderschöne Golfplätze hier direkt in der Umgebung. Ich glaube, da wirst du relativ viele Spieler antreffen. Du weißt selber, wie golfgeil Müller und Co. sind. Die werden das Ding wahrscheinlich jede freie Minute nutzen, zumal super schöne Golfplätze hier gibt in Tirol.
Aber das war's dann auch, ne? Die haben im Mannschaftshotel haben sie so einen Simulator stehen, so einen Fahrsimulator von ihrem Hauptsponsor VW. Den nutzt, ja, der wird, glaube ich.
Ja, könnte mal mit dem Polo fahren. Mit dem Polo über die Schotterpiste.
Der wird hochfrequentiert, glaube ich, was man so hört. Ja. Und ansonsten ist hier voller Fokus natürlich Training, Training, Training. Trainieren auch wirklich sehr intensiv. Löw zeigt sich verändert, wie ich finde. Ist eher so erinnert an den Yogi von vor, ja, 10 Jahren fast. Also
ja,
greift total viel ein, unterbricht die Übungen. Übungen sind extrem lang. Er legt total viel Wert auf um es mit Ottmar Hitzfeld zu sagen, die sogenannten Details mit Doppel-T. Ja. Und wirklich, also wenn da einer den Ball nicht richtig stoppt oder einen Pass nicht mit genügend Tempo zum Mann bringt, dann ist er sofort da. Also du merkst schon, es ist Zug drin hier. Also das sieht schon alles sehr gut aus und viel, viel besser aus tatsächlich als vor 3 Jahren. Aber, und darauf wollte ich hinaus, und das wäre halt mein Schlusswort für diese Ausgabe, ich habe halt trotzdem große Zweifel, dass Deutschland das Turnier besonders lange bestreiten wird, weil ich von Frankreich und Portugal so dermaßen überzeugt bin, dass ich glaube, dass wir es in der Gruppe schon echt schwer kriegen werden, um überhaupt weiterzukommen.
Ja.
Kein Grund zu weinen.
Ja, ich kann da noch nicht. Ich kann, bitte? Nein, nein, klar bin ich jetzt angefasst, emotional. Das versteht sich auch selbst. Das hast du mich hier so, dass du mir so die Illusionen raubst. Warte das Frankreich-Spiel ab. Dabei bleibe ich.
Es ist entscheidend.
Sind fast schon berühmte letzte Worte, warte das Frankreich-Spiel ab. Wenn sich das vielversprechend auch dem Ergebnis nach anlässt, glaube ich, haben wir eine gute Möglichkeit und werden wir weit kommen. Weil ich glaube, wenn, ja, mehr sage ich nicht dazu. Also lasst uns Frankreich abwarten und dann geht's um die Details. Und dann können wir Ziele definieren, die deutsche Mannschaft hat. Ich finde, wir haben, wie viel? 3 Champions League Sieger, wir haben Champions League Gewinner, wir haben Weltmeister, wir haben wirklich viel Tempo, wir haben extremes Talent, wir haben eine enorme Erfahrung. Also wir haben eigentlich einen guten Mix in der Mannschaft. So.
Besser geht's nicht. Es.
Ja, ne, also so ehrlich muss man sein. Wirklich viel besser geht nicht. Es fehlt ein klarer Sechser, der fehlt, weil du Kimmich einfach nicht teilen kannst. Das, was du dann in der Mitte mehr hast, hast du dann eben rechts ein bisschen weniger, oder was du dann rechts mehr hast, fehlt dir in der Mitte. Und es fehlt ein Ausnahmeknipser.
Es fehlt ein Mann,
so ein 20-plus Spieler. Exakt. Also der einfach so ein Selbstverständnis, so ein maschinenartiges, sowas maschinenartiges hat.
Maschinenartig.
Das sind das fehlt. Also der einfach mit traumwanderischer Sicherheit, wo du sagst, wenn er zwei hat, einen macht er sicher.
Und wenn's
richtig gut läuft, macht er beide.
Und den haben viele Top-Nationen, finde ich.
Den haben viele oder haben viele nicht?
Doch, ich finde, den haben viele. Den haben viele der Top-Nationen uns voraus. Wollte ich damit sagen.
Genau. Aber wie schwer fällt das ins Gewicht? Also, vielleicht können wir es dadurch ein bisschen besser verteilen oder werden dadurch schwerer aussortieren. Das ist alles Lirum Larum. Alles das ist graue Theorie.
Das ist die Aufgabe von Jogi Löw natürlich auch.
Absolut.
Bei seinem letzten
Turnier. Und dann, Christo, weißt du mit dem Frankreich-Spiel, weißt du, wo der Hammer hängt.
Das steht
ob
völlig
zu außer hoch, Frage. Ob er eine gute Höhe hat oder vielleicht sogar zu tief. Ja.
Wir werden sehen.
Wenn der Hammer zu tief hängt, ist auch schlecht. So, an der Stelle beenden wir diesen heiteren Plausch. Es war sehr schön. Ich gehe mit den Vögeln zwitschern und du.
Ich suche Kai Havertz.
Nach Ankömmlingen suchen.
Alles klar. Wolf, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Genieß die paar freien Tage noch. Und wir hören uns nächste Woche da draußen. Bleibt gesund und bleibt uns treu.
Bis nächste Woche. Sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Ciao.
Werbung. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr bei eurem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und damit es immer so bleibt, schaut doch mal auf ergo.de vorbei. Und holt euch ein paar mehr Infos zur
Unfallversicherung.
Werbung Ende. Don't.